Deutschlandfunk, Andruck.
Das politische Buchmagazin am Montagabend im Studio Katrin Stövesand. Wir blicken zurück auf ein unruhiges und ereignisreiches Jahr, aber auch auf ein Jahr mit fantastischen neuen Büchern, die uns all die Entwicklungen und Verzerrungen besser verstehen lassen, im günstigsten Fall sogar Lösungsvorschläge für drängende Probleme unserer Zeit anbieten. Die besten 5 Titel haben wir heute nochmal für Sie zusammengestellt. Wir beginnen mit einem wichtigen 20. Jahrestag, den wir vor kurzem hatten, den der Anschläge von 9/11. Ich habe mit dem Islamexperten Stefan Weidner über sein Buch Ground Zero gesprochen. Für ihn ist 9/11 das Geburtstrauma des 21. Jahrhunderts. Was wird passieren, wenn der Meeresspiegel weiter steigt? Der Geologe Peter Ward erklärt das in seinem Buch Die große Flut. Selbstausbeutung, Bestätigung, nur über den Job. Das, was wir heute unter Arbeit verstehen, war auch lange anders definiert. Davon könnten wir heute lernen und neue Werte entwickeln, meint der Anthropologe James Sussman in seinem Buch Sie nannten es Arbeit. Ein weiteres Thema dieser Sendung ist der Rechtsterrorismus. Der Journalist Martin Steinhagen stellt in seinem Buch den Mord an Walter Lübcke in den großen Zusammenhang rechter Gewalt in Deutschland. Wie kann sich die deutsche Wirtschaft von ihrer Fixierung auf Exporte lösen? Darum geht es im Buch des Politologen Andreas Nölke. Exportismus heißt es. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 haben sich gerade zum 20. Mal gejährt. Diese Angriffe waren nicht nur eine Zäsur in der Weltgeschichte, sondern in vielem ein Wendepunkt. Der Krieg gegen den Terror prägt seitdem die internationale Politik mit mäßigem Erfolg. Der Islamwissenschaftler und Publizist Stefan Weidner geht noch einen Schritt weiter. Für ihn ist 9/11 das Geburtstrauma des 21. Jahrhunderts und der Beginn des Vierten Weltkrieges, der noch immer anhalte. In seinem Buch Ground Zero, 9/11 und die Geburt der Gegenwart führt er die Zusammenhänge zwischen Terrorismus, Demokratiekrisen und arabischem Frühling aus, um schließlich eine Abkehr von der Globalisierung zu fordern, weil diese Ungleichheit zementiere und Demokratie unterdrücke. Ich habe nach der Veröffentlichung im Frühjahr mit dem Autor gesprochen. Herr Weidner, der Krieg gegen den Terror hat weiteren Terror provoziert. Man musste damals auf diese Anschläge reagieren, das schreiben Sie auch. Man musste entschieden reagieren. Und es war klar, da es ja gerade die USA getroffen hatte, dass eben die USA mit einem drastischen Gegenschlag reagieren würden. Das war auch durch internationale Verbündete nicht zu verhindern. Es mussten Fehler passieren. Was waren aus Ihrer Sicht die größten und folgenschwersten Fehler?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der folgenschwerste Fehler war tatsächlich die Irak-Invasion, wobei es vielleicht nicht einmal die Invasion als solche war, sondern die Art und Weise, wie sie geschehen ist, nämlich getragen von leider doch einer sehr großen Inkompetenz, einer großen Korruption, einem Unwillen, überhaupt sich auf das Land einzulassen, die spezifischen Bedingungen zu bedenken und von den eigenen Konzepten abzugehen. Und dasselbe beobachte ich eigentlich auch in Afghanistan, wo man schon von Anfang an versucht hatte, mit Warlords die Taliban zu vertreiben, möglichst wenig eigene Truppen einzusetzen. Die Grundhaltung war immer, möglichst wenig eigene Kräfte einzusetzen, das Ganze möglichst schnell zu machen und dann möglichst schnell wieder lokalen Kräften zu übergeben. Aber man hat nicht bedacht, dass man ja die ganze Infrastruktur schon zerstört hat. Mit anderen Worten, man wusste gar nicht, wem man diese Macht dann übergeben sollte, sowohl in Afghanistan wie auch in Irak. Mit anderen Worten, es war schlecht vorbereitet und mit wenig Expertise hat man versucht, die eigenen Konzepte blind durchzusetzen.
Über die imperiale Politik der USA und die koloniale Geschichte Europas als Ursache des Hasses auf den Westen ist ja viel geschrieben worden. Auch Sie greifen diese Aspekte auf. Sie bringen hier aber auch noch einen anderen Aspekt ein, nämlich die Globalisierung und schreiben, der Antiterrorkrieg sei eigentlich eine Art Eroberungsfeldzug der Globalisierung gewesen. Warum?
In gewisser Hinsicht war das so. Er hat die Globalisierung, die natürlich spätestens mit dem Fall der Mauer mit 1989-90 und dem Zusammenbruch der Sowjetunion, hat diese Globalisierung getragen vom letztlich liberalen bis neoliberalen Kapitalismus des sogenannten Westens, hat die Welt einigermaßen überrollt. Praktisch alle Gesellschaften sind davon betroffen gewesen. Man hat versucht, alle Gesellschaften einzubinden in dieses System. Und diese Bewegung, diese Einbindung in das neoliberale System ist nach 9-11 noch einmal forciert worden, verstärkt worden, beziehungsweise es gab gegen den amerikanisch-westlichen Druck auf den Rest der Welt, vor allen Dingen auf die islamische Welt, kaum noch Widerstände, weil man ja unter dem Eindruck des Terrors stand und sozusagen auch erpresst werden konnte. Man sagte, okay, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und das heißt nicht nur in Sachen Militär und Terrorismus, sondern auch in Sachen Werte und damit auch in Sachen Wirtschaft. Und diese Radikalisierung der neoliberalen Politik, die außerdem noch einmal autoritärer wurde, denn der Terrorismus hat ja auch bewirkt, dass die Überwachungsgesellschaft zunahm, dass man viel mehr Kontrollen eingeführt hat, dass man sehr viele internationale Beziehungen militarisiert hat, dass man die Sicherheitszusammenarbeit mit den arabisch-islamischen Staaten zum Beispiel verstärkt hat. All das hat dazu geführt, dass man sich gegen diesen Neoliberalismus noch weniger wehren konnte und auch im Inland, in den USA, wurde der Kampf gegen den Neoliberalismus so ein bisschen auch als Kampf gegen den Westen, als eine Art von geistiger Verbündung mit den Kräften der Gegenaufklärung, dem Islam und so weiter assoziiert.
Die Arabellion ist ein Thema in Ihrem Buch, auch die grüne Bewegung in Iran als ihr Vorläufer. Sie schreiben, einer der Fehler des arabischen Frühlings sei gewesen, dass die Protestierenden die zu erwartende Gegenreaktion der Machthaber unterschätzt oder zumindest nicht richtig eingeschätzt hätten. Woraus schließen Sie das, dass die Menschen das Risiko nicht einschätzen konnten?
Ich schließe es daraus, dass es nicht gelungen ist, aus diesen Protestbewegungen, die ja allzu berechtigt waren, schlagkräftige politische Bewegungen zu formen. Das Ganze war, die Proteste waren spontan, unerwartet und ungesteuert. Und das könnte man ihnen hoch anrechnen, dass sie sozusagen unideologisch waren und ungesteuert. De facto war das jedoch ein großer taktischer Nachteil. Sie waren gegen diese massive Gegenreaktion nicht vorbereitet. Sie waren zersplittert. Man hat allerdings, glaube ich, den großen Fehler auch gemacht unter den Protestbewegungen in der arabischen Welt, dass man nämlich, wie übrigens auch in Iran, die grüne Welle zu sehr auf den Westen gesetzt hat. Man hat gehofft, der Westen würde sein, oder die Amerikaner vor allen Dingen, würden ihren Einfluss für die Demokratiebewegung so stark geltend machen, dass es zu dieser reaktionären Reaktion von den arabischen Golfstaaten und ihren Verbündeten nicht kommen würde. Das war ein Fehlurteil. Der Westen war sehr zurückhaltend. Vor allen Dingen wollte er nicht militärisch hineingezogen werden. Und damit war eigentlich schon die arabische Revolution gestorben. Das konnte nicht mehr funktionieren.
Es gab ja auch gute Gründe, nicht militärisch einzugreifen. Sie haben Irak und Afghanistan genannt. Hätte der Westen denn den Ausgang dieser Aufstände vor 10 Jahren verändern können?
Sie haben recht, es wäre wenig sinnvoll gewesen, tatsächlich militärisch einzugreifen. In Libyen hat man das versucht, es ist gescheitert. Nein, ich glaube, man hätte alle diplomatischen und wirtschaftlichen Kanäle nutzen müssen. Man hätte vor allen Dingen nochmal an 9-11 erinnern müssen. Man hätte die Golfstaaten, vor allen Dingen Saudi-Arabien, praktisch dazu zwingen müssen, auf diplomatischem Wege diesen Revolutionen eine Chance zu geben. Das wäre möglich gewesen, davon bin ich überzeugt. Es wäre möglich gewesen, man hätte wirtschaftlichen Druck aufbauen können, diplomatischen Druck. Und dann wäre die Lage anders, hätte sich die Lage anders entwickelt. Vor allen Dingen in Ägypten, denke ich, wäre das möglich gewesen. Allerdings hätte das nur funktioniert, wenn wir auch bereit gewesen wären, in einem ähnlichen Maße Hilfe, wirtschaftliche Hilfe und Einbindung wirken zu lassen, zu investieren, wie wir das in Osteuropa gemacht haben. Wenn wir das gewagt hätten für den südlichen Mittelmeerraum, dann hätte daraus etwas Besseres entstehen können. Was genau, wissen wir natürlich nicht. Wir sehen ja, in Osteuropa ist die Entwicklung ebenfalls zwiespältig.
Mhm. Herr Weidner, wir hatten vor kurzem das Buch des Nahostkorrespondenten Karim El-Ghori über die Arabellion in der Sendung. Er geht davon aus, dass die Aufstände noch längst nicht zu Ende sind. Teilen Sie diese Ansicht?
Ja, das stimmt. Die Bewegung, die Protestbewegung ist nicht zu Ende. Wir können das ja ein bisschen vergleichen mit den revolutionären Bewegungen in Europa im 19. Jahrhundert, die ja auch in ganz verschiedenen Takten alle 10 bis 20 Jahre neu aufgeflammt sind, von 1830 bis 1848 und dann wieder 1870. Ich glaube, die Bewegung ist nicht zu Ende. Wir haben es gesehen, in Sudan, in Algerien gab es neue Proteste, in Libanon gab es Proteste, die werden auch weiter aufflammen, aber die politische Situation in vielen dieser Länder ist so verfahren, dass sich daraus keine unmittelbare Wirkung ergibt. Es gibt aber, glaube ich, unterschwellig sehr viele Bewegungen, die sehen wir jetzt erstmal nicht, die werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren an die Oberfläche treten und ich glaube auch, dass sich am Persischen Golf noch einiges ändern wird mit den Friedensvereinbarungen mit Israel, die zwar unpopulär sind, aber trotzdem natürlich etwas in Bewegung gebracht haben.
Stefan Weidner war das, Autor des Buches Ground Zero, 9/11 und die Geburt der Gegenwart. Bei Hansa verlegt, 255 Seiten, 23 Euro. Die Überflutungen in diesem Sommer haben wieder einmal deutlich gemacht, wie viel sich im klimatischen Gefüge und in den Ökosystemen schon verändert hat und welche verheerenden Folgen das haben kann. Viele Menschen an der Ahr wissen noch immer nicht, wie und wo ihr Leben weitergeht. Selbst der deutschen liebste Autobahnen sind zum Teil noch nicht wiederhergestellt. Mit den in Zukunft zu erwartenden Überschwemmungen, vor allem mit dem Anstieg des Meeresspiegels, befasst sich das Buch des US-amerikanischen Geologen Peter D. Ward. Die große Flut heißt es. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
Hamburg im Jahr 2095. Tief hat sich das Wasser in die Stadt gefressen, denn in den vergangenen 100 Jahren ist der Meeresspiegel um weit mehr als einen Meter gestiegen. Wo früher die Menschen entlang der Elbe spazierten, wabern jetzt Schwaden von Cyanobakterien im grauen Wasser. Die Milliardeninvestitionen zur Verteidigung Hamburgs gegen das Meer, sie waren vergebens. Und es war nicht nur in Hamburg so, sondern in allen Küstenzonen der Erde.
Wenn es überhaupt irgendeinen Trost gab, dann den, dass, anders als die Ozeane, die menschliche Bevölkerung mittlerweile nicht mehr anstieg. Und so gab es weniger von den verletzlichsten menschlichen Wesen, die es zu ernähren galt, den Kindern.
Ein zynischer Einstieg, der an Gefühle appelliert. Das ist typisch Peter Ward. Für den Geologen ist es in seinen Büchern das Mittel der Wahl, um seine Leser in ein Thema zu ziehen, bevor er in die Wissenschaft eintaucht und beispielsweise erklärt, warum es so schwierig ist, den künftigen Temperaturanstieg vorherzusagen.
Da sich der Wärmehaushalt der Erde durch vielfältige Wechselbeziehungen und Rückkopplungen innerhalb des Klimasystems sehr kompliziert gestaltet, gibt es kein lineares Verhältnis zwischen dem CO2-Anstieg und der globalen Temperatur.
Doch vom Anstieg der Temperatur hängt ab, wie schnell Gletscher schmelzen und die grönländischen und antarktischen Eisschilde instabil werden. Und das bestimmt wiederum, wie sich der Meeresspiegel in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten verhalten wird.
Von der Steigungsrate wird abhängen, was überflutet wird und was nicht, welcher Staat weiter existiert und welcher nicht. Ein Anstieg der Meere wird keinen Menschen direkt töten. Und trotzdem wären die Folgen eines Anstiegs von 10 oder auch nur 2 Metern gewaltig, allein wegen der Fläche Land, die dadurch verloren ginge. Der Verlust an Ackerland wird zu Hungersnöten führen. Die Flut von Menschen, die vor der Flut des Meeres fliehen müsste, wäre ebenfalls gewaltig.
Peter Wards Spezialgebiet sind Katastrophen. Eigentlich die ganz großen, längst vergangener Erdepochen, die Massenaussterben, bei denen das System Erde aus unterschiedlichen Gründen aus den Fugen geriet und dem Leben schwere Schläge versetzte. Doch in die große Flut analysiert er die Zukunft, die Folgen des Klimawandels mit Fokus auf den Meeresspiegelanstieg.
Als Paläontologe, der sich von Berufswegen mit den Auswirkungen steigender und fallender Meeresspiegel beschäftigt, wie sie sich in uralten, lange vor dem Auftreten der Menschen liegenden Zeiten manifestieren, weiß ich, dass wir hier nicht einfach nur spekulieren. Wir können aus der Vergangenheit ableiten, was in einer Zukunft, die wir selbst geschaffen haben, passieren kann.
Denn die Prozesse sind heute nicht anders als vor hunderten Jahrmillionen. Und erschreckenderweise zählt zu den Lehren der Vergangenheit, dass alles sehr schnell gehen kann. Vor 14.000 Jahren etwa, gegen Ende der jüngsten Eiszeit, ließ ein Schmelzwasserpuls die Ozeane innerhalb von 300 Jahren um fast 16 Meter ansteigen. Es ist schon geschehen und wird wieder passieren. Doch diesmal ist alles anders, denn heute leben knapp 8, aber bald schon 9 oder 10 und mehr Milliarden Menschen auf der Erde. Damit bekommen die naturwissenschaftlich kühlen Schlussfolgerungen sozusagen eine menschliche Dimension. Um die zu verdeutlichen, unternimmt Peter Ward in den erzählerischen Passagen Zeitreisen in die Zukunft. Etwa in die Niederlande, wo 2085 aller milliardenschweren Schutzmaßnahmen zum Trotz Sturmfluten die Deiche und Schleusen überrollen und niederreißen. Oder ins Tunesien des Jahres 2050, um den Faktor Überbevölkerung zu thematisieren.
So wie das Bevölkerungswachstum eine wachsende Nachfrage an Energie auslöst, werden wir auch immer mehr Nahrungsmittel benötigen, um diese Menschen zu ernähren. Damit die moderne Landwirtschaft diese Mengen auch produzieren kann, ist sie neben Wasser und Boden auf immer mehr Energie angewiesen. Und die steckt vor allem in Produkten, die aus Erdöl gewonnen werden.
Von Dünger bis Erntemaschinen, nur durch die energieintensive Produktion ist es heute möglich, dass in Europa oder den USA ein Bauer 140 Menschen ernähren kann. Deshalb stammt ein Viertel aller Treibhausgasemissionen aus der Land- und Forstwirtschaft und befeuert über den Klimawandel den Meeresspiegelanstieg. Steigt der Meeresspiegel, dringt entlang der Küsten Salzwasser auch unterirdisch weit ins Landesinnere vor und verdirbt das Grundwasser. Das wiederum bedroht die Landwirtschaft.
Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass hier ein gewaltiges Problem auf die Menschheit zukommt.
Die große Flut ist ein Buch, das den Leser nachdenklich zurücklässt. Es ist fesselnd geschrieben und immer wieder schimmert die Verzweiflung des Autors durch. Die Verzweiflung über das Widerstreben der Menschheit, das Steuer doch noch herumzureißen. Der Meeresspiegel wird ansteigen, das ist sicher. Und mit höheren Deichen lässt sich diese Schlacht auf Dauer nicht gewinnen. Doch was sollen wir tun? Darauf geht Peter Ward im letzten Kapitel seines vor 10 Jahren auf Englisch erschienenen und nun für den Ökom Verlag überarbeiteten und aktualisierten Buchs ein. Patentrezepte hat er keine. Er ist vorsichtig, wenn es darum geht, die Probleme mit technologischen Ansätzen lösen zu wollen. Dazu gibt es meist zu viele Unbekannte und manche Idee führt der geologischen Erfahrung zufolge direkt in eine Katastrophe. Hingegen dürfte die Renaturierung von Mooren hilfreich sein, denn Moore sind exzellente CO2-Speicher. Vor allem aber ist ein anderer Faktor essentiell, so Peter Ward, das Verhalten der Menschen. Wenn sie nicht im wahrsten Sinne des Wortes untergehen wollen, müssen sie ihren Lebensstil radikal wandeln. Weniger Konsum, weniger Mobilität, viel mehr Nachhaltigkeit. Binsenweisheiten, sicherlich, aber das macht sie nicht falsch. Und vielleicht, das hofft Peter Ward jedenfalls, bringt die Erfahrung der Pandemie jetzt ja ein Umdenken.
Dagmar Röhrlich besprach Peter D. Ward, die große Flut, was auf uns zukommt, wenn das Eis schmilzt. Übersetzt von Eva Leibbrandt, im Ökom Verlag erschienen, 250 Seiten, 22 Euro. Was ist Arbeit? Darauf hat sich ja jede und jeder von uns rasch eine Antwort. Fängt man aber an, länger darüber nachzudenken, was genau Arbeit eigentlich ist und was nicht, dann fällt die Antwort nicht mehr so klar aus. Warum arbeiten wir etwa mehr und länger, als wir möchten oder müssten? Wie viel ist Selbstbestätigung? Wie viel ist schlicht die zu erledigende Aufgabe? Solche Gedanken bis zum Ende zu entwickeln, versucht der britisch-südafrikanische Anthropologe James Sussman in seinem Buch »Sie nannten es Arbeit, eine andere Geschichte der Menschheit«. Und das ist ihm gelungen, findet unser Rezensent Nikolaus Nützel. Seine Besprechung beginnt mit einem ungewöhnlichen O-Ton.
Mim kuo kunta kuro hacha, ama kambrichin hori. Es klingt für europäische Ohren ungewohnt, wenn der Anthropologe James Sussman seinen Namen und seinen Wohnort in der Sprache der Menschen nennt, deren Leben im Norden Namibias er lange Zeit erforscht hat. Das Interesse des gebürtigen Südafrikaners, der inzwischen im britischen Cambridge lebt, gilt allerdings weniger den Klicklauten, die etliche Völker im Süden Afrikas verwenden. Sussman interessiert sich mehr dafür, welchen Blick auf die Welt Menschen haben, die ihr Leben bis vor wenigen Jahrzehnten als Jäger und Sammler gestalteten. Sie sind in seinen Augen ein Beleg dafür, dass man die Welt nicht als einen Ort sehen muss, an dem Wettbewerb ein Naturgesetz sei. In seinem Buch mit dem deutschen Titel »Sie nannten es Arbeit – Eine andere Geschichte der Menschheit« befasst sich Sussman immer wieder mit Menschen, die sich jeden Tag aufs Neue aus ihrer direkten Umwelt beschaffen, was sie zum Leben brauchen. Er arbeitet aus Erkenntnissen der Archäologie und Anthropologie heraus, dass unsere Vorfahren über mehrere hunderttausend Jahre hinweg von dem lebten, was sie in der Natur fanden. Das genügte ihnen. Sussman überrascht seine Leser mit Berechnungen, wonach Jäger und Sammler im Schnitt nur rund 15 Stunden pro Woche mit der Beschaffung von Nahrung verbrachten. Auch wenn man die Zeit dazu rechnet, die sie für die Zubereitung ihrer Nahrung oder die Herstellung von Werkzeugen aufwendeten, steckten sie deutlich weniger als 40 Stunden pro Woche in das, was man in westlichen Gesellschaften Arbeit nennt, also Erwerbsarbeit und Hausarbeit. Die in der Volkswirtschaftslehre oft vertretene These, dass Wirtschaften immer bedeutet, knappe Güter optimal zu nutzen, passe nicht zu dem, wie die Menschen nachweislich über lange Zeit hinweg gelebt haben, schreibt Sussman.
In vielen Jäger- und Sammlergesellschaften und womöglich in allen menschlichen Gemeinschaften während des größten Teils der Menschheitsgeschichte war Knappheit nicht das Organisationsprinzip des menschlichen Wirtschaftens. Und ergo bestand das fundamentale ökonomische Problem eben nicht, wie die klassische Wirtschaftslehre es postulierte, in einem immerwährenden Kampf ums Überleben.
Sussman schaut aber nicht nur auf die gesamte Menschheitsgeschichte, er macht einen noch weiteren Horizont auf. Er denkt über die Naturgesetze nach, denen die Welt seit dem Urknall folgt. Schließlich ist Arbeit auch ein Begriff, der in der Physik Anwendung findet. Wenn ein Baum Kohlenstoff und Energie einsetzt, um Holz aufzubauen, oder wenn Termiten in Afrika turmartige Bauten errichten, dann sei das auch Arbeit, erklärt Sussman. Und er stellt eine Frage, die erst einmal kurios klingt.
Wodurch unterscheidet sich die Arbeit, die beispielsweise ein Baum, ein Tintenfisch oder ein Zebra leistet, von der Arbeit, mit der sich unsere Spezies an die Schwelle zur künstlichen Intelligenz herangearbeitet hat?
Sussman stellt bei seiner Antwort auf diese Frage die These auf, dass ab dem Moment, in dem Menschen begannen, ihre Energie auf den Anbau bestimmter Ackerprodukte zu konzentrieren, das Konzept der Arbeit eine Eigendynamik entwickelte. Ackerbaugesellschaften wurden weit stärker als Jäger und Sammler von Klimaschwankungen und Missernten getroffen. Und sie hatten immer wieder damit zu kämpfen, dass die Bevölkerung schneller wuchs als die Produktivität der Felder. Was tatsächlich für die Knappheit sorgte, die in der modernen Ökonomie als der wesentliche Grundantrieb menschlichen Wirtschaftens gilt. Sussman setzt sich aber auch mit dem Phänomen auseinander, dass Menschen eben nicht nur arbeiten, um das zu befriedigen, was man Grundbedürfnisse nennt, sondern dass sie nach mehr streben. Als Beispiel kann er überraschenderweise eine Firma aus den USA nennen, die ja eigentlich als ein Land gelten, wo lange Arbeitszeiten und wenig Urlaub üblich sind. Aber der Cornflakes-Hersteller Kellogg's habe im Jahr 1935 die Arbeitszeit von 8 auf 6 Stunden pro Tag verkürzt, um seiner Belegschaft etwas Gutes zu tun, berichtet Sussman.
Bis in die 1950er Jahre hinein blieb die 30-Stunden-Woche in den Werken der Firma Kellogg's der Normalfall. Dann stimmten zur Überraschung der Unternehmensleitung 3/4 der in den Kellogg's-Fabriken Beschäftigten für eine Rückkehr zur 8-Stunden-Schicht und zur 40-Stunden-Woche. Sie wollten mehr Stunden arbeiten, um mehr Geld nach Hause tragen zu können, mit dem sie wiederum ihren Bestand an Konsumgütern um das jeweils neueste und beste Produkt ergänzen konnten.
Wer mehr arbeitet, kann sich aber nicht nur mehr leisten. In modernen Gesellschaften ziehen viele Menschen aus ihrer Arbeit einen großen Teil der Selbstbestätigung, die wir alle offenbar brauchen. Anekdotenhafte Geschichten wie die von Kellogg's ziehen sich durch das Buch des Anthropologen. Bis auf wenige Ausnahmen vermeidet er Wissenschaftsjargon. Seine Erläuterungen der Theorien einer ganzen Reihe von Geistesgrößen sind gut verständlich, vom französischen Philosophen und Mathematiker René Descartes bis zum amerikanischen Ökonomen John Maynard Keynes. Und an den Stellen, an denen er aus seinen Beobachtungen gesellschaftliche Schlüsse zieht, wird Sussmans Sprache besonders deutlich.
In allererster Linie geht es mir darum, den krakenhaften Klammergriff, mit dem die Knappheitsökonomie unser Arbeitsleben im Schwitzkasten hält, zu lockern und unsere damit verbundene, nicht durchhaltbare Fixierung auf wirtschaftliches Wachstum aufzubrechen.
Mit seinem Blick auf die Geschichte der Arbeit, sozusagen vom Urknall bis heute, will Sussman aber niemanden missionieren. Er will Argumente liefern, über die er sich eine breite Diskussion wünscht. Der Anthropologe weiß zu würdigen, was die Menschheit gewonnen hat, als sie sich entschied, viel und immer mehr zu arbeiten. Doch diese Arznei mache den Patienten inzwischen krank, sagt Sussman. Das ist die Botschaft seines Buches, das den Blick seiner Leser auf die Welt ein ganzes Stück verändern kann.
I worry that the medicine that brought us these benefits is now making the patient sick.
James Sussman, Sie nannten es Arbeit, eine andere Geschichte der Menschheit. Übersetzt von Karl-Heinz Sieber im CH Beck Verlag erschienen. 398 Seiten, 26,95 Euro. Rezensent war Nikolaus Nützel. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor 2,5 Jahren hat einmal mehr deutlich gemacht, wie groß die Bedrohung durch rechtsextrem motivierten Terror inzwischen ist. Und auch wenn der Täter mittlerweile verurteilt ist, vieles an dieser Tat ist noch unklar. Vor allem die Einzeltäterschaft, die ja oft bei rechtsextremistischen Straftaten festgestellt wird, sie wirkt in diesem Fall ungenau. Wie auch beim NSU oder den Attentaten von Halle und Hanau bleiben die Netzwerke, in denen diese Taten erdacht, geplant oder wenigstens unterstützt werden, aus dem Blick. Die Aufklärung und Aufarbeitung des Mordes an Walter Lübcke haben mehrere Journalisten intensiv begleitet. Einer davon ist Martin Steinhagen. Seine Recherchen hat er in einem Buch zusammengefasst. Rechter Terror heißt es. Untertitel: Der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt. Und ich habe nach Erscheinen des Titels mit ihm gesprochen. Herr Steinhagen, Sie haben den Fall Lübcke in Ihrem Buch nachgezeichnet, von der Recherche über den Täter als bekanntem Gewalttäter und Rechtsextremisten, die Planung des Mordes, die Durchführung, die Ermittlungen bis hin zum Urteil. Inwieweit ist dieser Mord repräsentativ für den rechten Terror in Deutschland?
Da gibt es zwei Seiten. Einerseits passt diese Tat in die Strategie der Gewalt von Rechtsterroristen, weil VertreterInnen des demokratischen Staates sind schon immer zum Ziel geworden solcher Taten, auch in der Geschichte, wenn man zurückblickt bis in die Weimarer Republik. Zugleich geraten auch gerade Menschen, die kommunalpolitisch aktiv sind oder in diesem Fall eben auch auf der regionalen Ebene, zunehmend in den Fokus und unter Druck in den letzten Jahren. Andererseits muss man sagen, sind die meisten Todesopfer rechter Gewalt viel häufiger Menschen, die nicht bekannt sind, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, zum Beispiel Migrantinnen, politische Feinde der Neonazi-Szene oder eben einfach Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen. Und in dieser Hinsicht ist diese Tat nicht repräsentativ, sondern sticht heraus.
Sie waren ja auch Prozessbeobachter im Fall Lübcke. Welche Fragen sind für Sie in dem Verfahren offen geblieben?
Ja, nicht auf alle Fragen wurden Antworten gefunden. Das war auch das Fazit des Vertreters der Anklage von der Bundesanwaltschaft. Da geht es um mehrere Punkte. Zum einen auch um den konkreten Tatablauf auf der Terrasse in der Nacht, in der Walter Lübcke ermordet wurde. Der verurteilte Mörder hat ja selbst zuletzt ausgesagt. Er hat verschiedene Varianten präsentiert, aber seine letzte war die, dass er eben dort mit dem Mitangeklagten war, dass der mit am Tatort gewesen sei. Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Insofern ist dieser Tatablauf eine offene Frage. Sicherlich kommt auch hinzu, dass man sich fragen kann, gibt es vielleicht noch weitere Personen, die von dieser Tat gewusst haben oder die sich an anderen Vorbereitungshandlungen vielleicht beteiligt haben.
Und Sie schreiben ja auch viel über den Täter, über dessen Geschichte, vor allem auch dessen kriminelle Geschichte. Dieses Profil, das war ja nun bekannt. Hätte diese Tat auf irgendeine Weise verhindert werden können?
Das ist natürlich immer eine sehr schwierige Frage, gerade wenn man sie nach so einer Tat stellt, ex post sozusagen. Es gibt einen Fall, der auch in dem Prozess eine Rolle gespielt hat, eine weitere Tat, nämlich einen Messerangriff, einen versuchten Mord auf einen jungen Iraker, der in Kassel in Lohfelden untergekommen war. Das war eine Tat, die im Januar 2016 passiert ist. Und die Bundesanwaltschaft ist im Zuge der Ermittlungen jetzt zum Mord an Walter Lübcke zum Schluss gekommen, dass dieser versuchte Mord auch von dem Lübcke-Mörder begangen worden sei. Die Tat war aber lange unaufgeklärt und klar, man kann sich natürlich fragen, hätten die Behörden es damals geschafft, den Täter zu finden und ihn festzunehmen, wenn es tatsächlich er gewesen wäre, dann hätte er natürlich später keine weiteren Taten begehen können. Letztlich wurde er aber auch freigesprochen in diesem Tatvorwurf vor dem Gericht, weil da Restzweifel verblieben bei dem Senat.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Gewalt oft auch Selbstzweck ist, eine Strategie der Rechtsextremen. Kann man das so verstehen, dass bei der Rekrutierung der Täter auch man nach hochgradig Gewaltbereiten auch sucht, so wie jetzt vielleicht der Täter im Fall Lübcke ins Profil passen würde für jemanden, der schon in den 90ern gewaltbereit und eben auch rechtsextrem eingestellt war?
Bestimmt. Es muss aber auch nicht immer eine ganz gezielte Rekrutierung sein, in dem Sinne, dass auf Leute zugegangen wird. Das kommt sicherlich auch vor. Aber man kann sich es ja auch genau andersrum denken. Also dort, wo Gewalt als wesentlicher Kern, als das Zentrale einer Ideologie, einer Weltanschauung ist, dort werden natürlich auch Menschen angezogen, die Gewalt suchen sind, die Gewalt ausüben wollen. Die häufig sind das ja auch Männer, die das genau anzieht. Und politische Gewalt, das meine ich auch mit diesem Selbstzweck, ist natürlich auch für die extreme Rechte ein Mittel zu einem Zweck, um bestimmte politische Ziele zu erreichen, aber eben nicht nur. Also es ist eben immer auch ein Teil des Auslebens dessen, was diese Ideologie eben im Kern ausmacht. Diese Ideologie der Ungleichheit, die ja immer auch auf Vernichtung zielt. Das ist einfach, gehört zu dem Kern dieses Denkens und deswegen werden auch Taten begangen, auch wenn man damit gar nichts mehr zusätzlich erreichen kann, in Anführungszeichen.
Was hat es mit Hessen als Ort des Geschehens auf sich? Sie deuten das zunächst an in Ihrem Buch und dann führen Sie aus, wer dort alles so auf welche Weise aktiv war und ist. Gibt es da also mehr als andernorts eine Art Tradition des Rechtsextremismus bzw. Terrorismus?
Ich glaube, wir müssen zunächst feststellen, dass es für die ganze Bundesrepublik eine Tradition des Rechtsterrorismus gibt, eine sehr, sehr lange, eine, die ich, wie ich finde, mit der die Gesellschaft immer noch nicht so einen richtigen Umgang gefunden hat, weil auch vieles wieder in Vergessenheit geraten ist. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn man auf die heutigen Entwicklungen schaut, wenn man vergisst, was man alles schon erlebt hat, welche Parallelen es da gibt, auch welche Vorbilder in Anführungszeichen für die Täter von heute. Zu Hessen speziell, gerade in Nordhessen und in Kassel, wo jetzt in der Nähe der Tatort des Mordes an Walter Lübcke liegt, wo aber auch schon Halid Yozgat vom NSU ermordet wurde. Dort kann man sicherlich davon sprechen, dass es über viele Jahre so eine Art Cluster von militanten Kadern gegeben hat, die sehr, sehr gut vernetzt waren. Dass das wahrscheinlich kein Zufall ist, dass diese Taten in dieser Stadt passieren. Und in Hessen insgesamt gibt es immer bestimmte Orte, häufig in ländlicheren Regionen, wo Neonazis in der Lage sind, Strukturen aufzubauen und zu halten, zum Beispiel hat Hessen auch eine der letzten noch kommunalpolitischen Präsenzen der NPD in einigen Orten. Und ich glaube, das liegt auch mit daran, dass man das Problem einfach, so wie in Deutschland vielerorts, lange nicht wirklich ernst genug genommen hat.
Wenn man so heute schaut, was alles unterwegs ist an rechten Bewegungen, Sie führen das ja auch aus, finden Sie den Begriff Mosaikrechte? Was ist das genau?
Ja, das ist ein Begriff, der selbst aus der sogenannten neuen Rechten stammt, also einer Strömung, die nicht so wahnsinnig neu ist, aber jetzt in den letzten Jahren nochmal an Bedeutung gewonnen hat. Es ist auch eigentlich die Übernahme oder Art Diskurspiraterie eines linken Konzepts, nämlich der Mosaik Linken. Also hier in diesem Kontext ist die Forderung damit verknüpft, dass innerhalb der radikalen Rechten verschiedene Strömungen eben sich gegenseitig nicht ausschließen sollen, sondern gemeinsam handeln, gemeinsam zuschlagen sollen, auch wenn es weltanschauliche Differenzen gibt. Das verknüpft man dort eben vor allem auch zum Beispiel mit der Forderung an die AfD, dass die Partei sich eben nicht von den noch radikaleren zum Beispiel distanziert, sondern dass man da eben so dieses ein Mosaik bildet aus unterschiedlichen Steinchen, das aber in der Summe stärker ist.
Sie schreiben, die nationalsozialistische Ideologie wirkt auch in ihrem Kitsch fort. Das klingt erstmal wie ein netter Satz, aber da geht es ja auch um die Vorstellung, als einzig Gerechter sozusagen den Feinden die Stirn zu bieten. Das war ja auch die Idee, auf die sich der Mörder von Walter Lübcke versteift hat. Nun hat dieser Mann natürlich offensichtlich kein Unrechtsbewusstsein, das zeigt ja auch seine Geschichte. Warum aber verfängt diese Täter-Opfer-Umkehr, diese Idee von der angeblichen Notwehr auch bei anderen so gut?
Ja, sie gehört sozusagen auch zu den zentralen Mythen, die man sich da weitererzählt, diese Diese Passage, auf die Sie jetzt anspielen, die stammt aus dem Teil des Buches, in dem ich auf die sogenannte Werwolf-Strategie eingehe, die ja aus dem Nationalsozialismus stammt, aus dem Historischen. Also die Vorstellung, dass man jetzt, wo der Endsieg auf einmal nicht mehr so sehr nach Sieg, sondern vor allem nach Ende aussieht, hatte man die Idee, dass man eben so eine Art Untergrundkämpfer heraufbeschwört, herausbildet, die dann eine Art Kleinkrieg hinter den feindlichen Linien führen sollen. Und diese grundsätzliche Idee, dass man sich hineinfantasiert in das Opfer, das jetzt im großen Widerstand ist, ist natürlich wahnsinnig attraktiv für solche Leute. Insbesondere es sind vor allem natürlich auch immer Männer, weil es sich mit diesen, mit so Männlichkeitsvorstellungen verbindet und weil es natürlich einen legitimiert, zu allen Mitteln zu greifen. Wenn man sozusagen kämpft gegen die eigene Ausrottung, wie sie sich das vorstellen, oder wenn man kämpft gegen einen übermächtigen Feind, dann kann man eben auch zu allen Mitteln greifen. Und deswegen ist dieses Bild oder sind diese Ideen ja auch so gefährlich, weil sie eben Gewalt heraufbeschwören, weil sie Gewalt legitimieren und weil sie auch bei Leuten, die das konsumieren, die das zuhören, eben auch dazu führen können, dann zur Tat zu schreiten.
Nun sind Sie ja, Herr Steinhagen, jemand, der der rechten Szene unbequem ist. Deren Strategien kennen wir Journalisten alle. Anfeindungen, Einschüchterungsversuche, alle möglichen juristischen Schritte, die gezündet werden. Allein um uns, um sie von der Arbeit abzuhalten, aber natürlich auch als Versuch der Einschüchterung. Ich möchte Sie jetzt gar nicht danach fragen, in welchem Ausmaß Sie das trifft, sondern möchte Sie fragen, warum Sie trotzdem weiterhin das tun, was Sie tun.
Ich finde, Aufklärung über das, was da passiert, über die Strategien, über die Hintergründe, ist zentral, um dieser Gefahr zu begegnen. Und ich glaube, wenn wir damit aufhören würden, hätte man schon sehr viel aufgegeben. Und ich glaube, zum Glück gibt es sehr, sehr viele Menschen, für die das keine Option ist und viele, die auch einem viel, viel größeren Risiko ausgesetzt sind, als ich es bin. Viele, die auch tagtäglich mit Hass, Hetze, Drohungen zu tun haben, insbesondere auch Kolleginnen oder solche, die ihren Namen tragen, der vermeintlich nicht deutsch klingt, die viel, viel mehr abbekommen. Und ich denke, dagegen hilft vor allem Zusammenhalt, Solidarität untereinander, aber eben auch von der Gesellschaft.
Vielen Dank. Martin Steinhagen war das, Autor des Buches Rechter Terror, der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt. Im Rowohlt Verlag erschienen, 303 Seiten, 18 Euro. Exportweltmeister ist Deutschland schon länger nicht mehr. Wie es der deutschen Wirtschaft geht, hängt jedoch nach wie vor davon ab, wie die Exporte laufen. Und in der Corona-Krise zeigt sich, dass der Fokus auf dem Außenhandel bestehen bleibt. Von Exportismus, einer Ideologie, spricht der Politikwissenschaftler Andreas Nölke. Und er zeigt in seinem gleichnamigen Buch, wie sich der Fokus verschieben ließe. Sina Fröndrich stellt es vor.
China, die USA und danach Deutschland. 2019 landete die Bundesrepublik auf Platz 3 der größten Exportnationen. Was in weiten Teilen der Politik und Industrie beklatscht wird, stößt beim Politikwissenschaftler Andreas Nölke auf Kritik. Für ihn sind die deutschen Exporte eine Droge. In den vergangenen 4 Jahrzehnten habe sich die Exportlastigkeit deutlich erhöht, auch weil Unternehmen und Staat eher gespart als investiert hätten. Deswegen brauchte es die Nachfrage aus dem Ausland. Dabei zeige sich bei anderen großen Volkswirtschaften, etwa China oder den USA, dass diese eine viel geringere Exportleistung in Relation zur Wirtschaftsleistung hätten. Sie sind weniger abhängig als Deutschland.
Ohne dieses Exportniveau würde das Wirtschaftswachstum in Deutschland einbrechen. Hohe Arbeitslosigkeit könnte die Folge sein.
Nölke fordert, diese Abhängigkeit zu beenden. Statt auf den nächsten Kick zu warten, empfiehlt er einen Entzug. Erstens, weil die exportorientierte Industrie schon vor der Pandemie in der Rezession steckte. Zweitens, weil der US-chinesische Handelskonflikt den Handel erschwerte. Und drittens sieht sich Nölke auch durch die Pandemie bestätigt. Deutschlands Wirtschaft leide besonders, weil wichtige Exportmärkte hart getroffen wurden. Nölke führt aus, dass etwa zwischen 2013 und 2016 der private Konsum einen wesentlich höheren Anteil am Wachstum hatte als die Exporte. Dennoch macht er eine Fixierung auf den Außenhandel aus, trotz eher schlechter Zukunftsaussichten. Beispiel China.
Zu den neuesten Herausforderungen gehört die Ausweitung des umfassenden chinesischen Sozialkreditsystems auf Unternehmen. Ganz abgesehen von generellen Sorgen über die damit zur Verfügung zu stellenden Daten, besteht das Risiko, dass deutsche Unternehmen, die sich in irgendeiner Form politisch unliebsam gemacht haben, als stark vertrauensunwürdige Unternehmen eingestuft und aus dem Land geworfen werden.
Und China ist längst kein billiger Produktionsstandort mehr, sondern eine moderne Dienstleistungsökonomie mit Hightech-Exporten. Chinesische Unternehmen werden zu Konkurrenten für deutsche Firmen. Weitere Gefahren sieht Nölke in Wirtschaftskrisen in Schwellenländern, die die Nachfrage nach deutschen Gütern senken könnten. Und nicht zu vergessen, Deutschland mache sich durch den viel kritisierten Handelsüberschuss politisch erpressbar.
Trump hat inzwischen den deutschen Außenhandelsüberschuss mit dem deutschen Beitrag zur Finanzierung der NATO verknüpft. Zudem fällt die deutsche Bundesregierung auch seit längerem mit einer sehr gemäßigten Rhetorik gegenüber chinesischen Menschenrechtsverstößen auf.
Deutschland nehme diese anscheinend in Kauf, um die Exporte am Laufen zu halten, vermutet der Autor. Ein Grund: Die Exportwirtschaft verspricht hohe Löhne. Doch Nölke schränkt ein, dies gilt nur für ein Viertel der Beschäftigten. Ist der extreme Fokus auf den Export damit zu rechtfertigen? Zumal Menschen in der Agrarwirtschaft, der Gastronomie oder im Handel in den vergangenen Jahren kaum von steigenden Löhnen profitiert hätten. Und auch die eigentlich so gut bezahlten Jobs, etwa in der Automobilindustrie, sehen auf den zweiten Blick gar nicht mehr so gut bezahlt aus.
Wenn man die Produktivitätsentwicklung einbezieht, ist die Entwicklung der Löhne in diesen Unternehmen gar nicht mehr so eindrucksvoll. Eine Berechnung der IG Metall für die Tarifrunde 2018 zeigt, dass die Lohnstückkosten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie zwischen 2000 und 2016 sogar gesunken sind.
Wie nun könnte die exportabhängige Wirtschaft zu einer nur noch exportstarken umgebaut werden? Nölke, der auch die linke Aufstehen-Bewegung unterstützt, fordert vor allem, den Binnenkonsum anzukurbeln. Ein Baustein dafür: höhere Löhne. Leihbeschäftigte sollten mehr verdienen, der Mindestlohn müsse auf 12 Euro angehoben werden, Minijobs sollten Studierenden und Schülerinnen und Schülern vorbehalten bleiben, zunächst auch allen in Rente, solange das Rentenniveau nicht höher liege. Und nicht zuletzt brauche es staatliche Investitionen. Geld ausgeben statt sparen, in frühkindliche Bildung und die Altenpflege.
Zusätzliche Investitionen in Projekte wie neue Brücken, Schienen oder Breitbandverkabelung lassen sich zunächst problemlos durch eine zusätzliche Kreditaufnahme finanzieren. Ihrem finanziellen Aufwand stehen bleibende Werte gegenüber, die bei den aktuellen Negativzinsen für deutsche Staatsanleihen mehr wert sind als die dafür aufgenommenen Kredite. Eine höhere Qualifikation von Schülern, eine intensivere Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen wegen besserer Kinderbetreuung oder ein besseres Gesundheitssystem machen sich über höheres Wachstum und höhere Steuereinnahmen langfristig bezahlt.
Nölke schreibt leicht verdaulich, konkret und kenntnisreich. Der Politikwissenschaftler zitiert Arbeiten von arbeitgebernahen Instituten und Ökonomen und Ökonominnen, genauso wie jene, die auf der arbeitnehmernahen Seite stehen. Er verweist auf Studien von IWF, OECD und Bundesbank. Seine Argumentation ist weitgehend plausibel, allerdings fehlt etwa aus wachstumskritischer Sicht der Blick auf die Ressourcen. Nölke fordert zwar Klimainvestitionen, doch dass weniger Exporte auch weniger Verkehr und weniger Ressourcenverbrauch bedeuten, gleiches gilt für weniger Konsum, ist kein Thema für ihn.
Nur wer über einen langfristig sicheren und gut bezahlten Job verfügt, kann sich weiter für Postwachstum und Degrowth begeistern. Alle anderen lernen in der Corona-Rezession, wie wichtig wirtschaftliches Wachstum zur Vermeidung von Armut und Arbeitslosigkeit ist.
Der Frankfurter Politikprofessor hält am Wachstum fest, will es aber besser ausbalancieren. Kein neues Anliegen, Nölke hat es immer mal wieder formuliert. Nun sieht er angesichts der Pandemie die Chance für eine breite Diskussion.
Sina Fröndrich war das über Exportismus, die deutsche Droge, von Andreas Nölke. Im Westend Verlag erschienen, 256 Seiten, 22 Euro. Das also war die Auswahl unserer besten politischen Bücher aus diesem Jahr. Kommen Sie gut ins Neue und freuen Sie sich mit uns auf viele neue, interessante und spannende Bücher in 2022. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.